Was hat Covid und der Lockdown mit uns gemacht? Haben sich unsere Anforderungen als Kunden geändert? Und wie können Unternehmen das im CX-Management berücksichtigen? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von InMoment, einem der weltweit führenden Anbieter zum Aufbau von Customer- und Employee Experience-Programmen. InMoment hilft mit seiner Software-as-a-Service-Plattform und der Expertise eines internationalen Beraterteams, branchenübergreifend Hunderten von Unternehmen wie Allianz, BMW oder Mediamarkt Saturn dabei, Kunden- und Mitarbeitererlebnisse systematisch und kontinuierlich zu verbessern. Am 13. und 14. Juni veranstaltet InMoment das 8. XI-Forum in Köln. Die Fachvorträge und die Workshops haben nach meiner eigenen Erfahrung immer ein sehr hohes Niveau. Deshalb empfehle ich diese Fachkonferenz allen CX-Interessierten sehr gerne. Hörer von CX Talks erhalten sogar 10% Discount auf den Ticketpreis bei Eingabe des Codes CX-Talks. Alle Informationen findest du auf der Seite inmoment.cx-talks.com und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Der Link ist in den Shownotes. Letzte Woche war ich zum ersten Mal wieder nach 19 Monaten im Kino. James Bond, vorletzte Reihe, fast ausverkauftes Haus. Ich hatte mich total darauf gefreut, auch weil mein Lieblingskino zwar verkauft, aber immerhin überlebt hatte. Es gab mal eine Zeit in grauer Vorzeit, da ging ich mindestens alle 14 Tage ins Kino. Dann natürlich nur Arthouse. Aber das kann man zur Not auch auf Arte in der Mediathek abrufen. Mir ging es um ein Hollywood-Erlebnis. Große Leinwand, toller Sound, Action und Daniel Craig, der mich auch im 5. James Bond mächtig an Wladimir Putin erinnert. Und dann saß ich da. Natürlich hatte ich meinen Impfnachweis vorgezeigt und die Maske aufgesetzt, dann wieder abgesetzt oder doch aufgesetzt. Der Saal füllte sich und ich fand es ganz schön voll, eigentlich zu voll. Auch die Kinoluft kam mir irgendwie ungesünder vor, als ich es in Erinnerung hatte, und dann ging es los und ich war prima abgelenkt. Auf dem Heimweg vorbei an langen Schlangen vor den Clubs an Münchens sogenannter Partybanane habe ich mir gedacht, also irgendwie hatte ich Kino schöner in Erinnerung und das lag nicht am Plot. Es ist offensichtlich, Corona beeinflusst unser Leben immer noch. Die Art, wie wir uns als Kunden bewegen und welche Erlebnisse wir unbefangen haben können. Und auch als Mitarbeiter eines Unternehmens ist es nicht immer leicht, zurückzufinden. Homeoffice oder Präsenzpflicht oder irgendwas dazwischen? Wird alles so wie vorher oder haben wir uns selbst zu sehr verändert für ein New Normal, das zu stark im Alten verhaftet ist? Ich wollte es genauer wissen. Und wer könnte tiefere Einblicke in die psychischen Langzeitfolgen von Covid und deren Konsequenzen auf das Verbraucher- und Mitarbeiterverhalten vermitteln als Ines Imdahl? Ines ist Diplompsychologin und hat zusammen mit ihrem Mann Jens Lönnecker das Forschungs- und Beratungsunternehmen Rheingold Salon gegründet. Es ist spezialisiert und bekannt für seinen morphologischen und tiefenpsychologischen Forschungsansatz. Ines selbst ist Geschäftsführerin, Autorin, Speakerin und in den Medien eine hochgeschätzte und häufig eingeladene Fachexpertin. Aktuell schreibt sie an ihrem neuen Buch, das im Februar 2022 auf den Markt kommen wird. Umso mehr habe ich mich deshalb gefreut, dass sie sich trotz des Drucks eines Verlagsabgabetermins und einer Reihe von aktuell in der Hochphase befindlichen Kundenprojekten für CX Talks Zeit genommen hat. Bestimmt wird Ihnen auch gleich schnell klar, warum ich mir keine bessere Gesprächspartnerin hätte wünschen können. Hallo Ines, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo lieber Peter, ich freue mich, dass wir ein zweites Mal miteinander hier reden können und bin ganz gespannt auf deine Fragen.
Ja, liebe Ines, fast 2 Jahre mit Corona, 2-mal Lockdown, alles in allem nicht wirklich schön. Und trotzdem bot diese Krise, wie auch jede persönliche Krise, ja die Chance, sich weiterzuentwickeln. Wie hast du dich denn in dieser Zeit beruflich weiterentwickelt?
Ja, Krise als Chance hört man ja immer so, ne? Und ja. Auch das New Normal, was immer so beschworen wurde. Und ich fand das ja immer ein wenig eine Beschwörungsformel im wahrsten Sinne des Wortes. Als Psychologen würde man ja erstmal sagen, oder in der Psychologie würde man ja erstmal sagen, Krise ist erstmal eine Krise. Und wenn man ein bisschen Glück hat, kommt danach die Chance raus. Und das haben wir oftmals übersehen. Und ich habe tatsächlich am Anfang das auch sehr als Krise empfunden. Also ich hatte wie viele Unternehmen Existenzangst. Ich hatte Sorge, dass wir die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können. Ich habe mir Sorgen um meine Kinder gemacht im Homeschooling. Und dann habe ich das gemacht, was viele gemacht haben. Ich habe mich um das Digitale gekümmert. Wir haben eine neue Website aufgesetzt. Wir haben digitale Kongresse gemacht.
Eine sehr schöne Webseite übrigens.
Ja, finde ich auch. Und das Lob geht wirklich an meine jungen Mitarbeiter, die da sehr, sehr, sehr viel Engagement gezeigt haben. Und ich habe mich intensiver als sonst mit Social Media und da ganz besonders mit LinkedIn auseinandergesetzt, da ein paar Bootcamps gemacht und wirklich einen Account gefunden für mich, eine Plattform gefunden, die mich inhaltlich weiterbringt und die mich mit ganz vielen tollen Menschen zusammengebracht hat, was für mich auch eine der wesentlichen Learnings aus der Corona-Krise war, die man vielleicht theoretisch auf dem Schirm hat, aber so ganz praktisch nicht. Nämlich, dass Social Media nicht das unechte Leben und das echte Leben irgendwie das analoge ist, sondern dass man echte Freundschaften, reale Freundschaften knüpfen kann über die sozialen Medien. Und es ist mir doch mit einigen Menschen gelungen, die mir richtig ans Herz gewachsen sind und die ich wirklich als meine Freunde bezeichnen würde.
Ja, sehr schön. Du warst ja dann auch extrem aktiv auf LinkedIn und ich habe selbst mit ganz großer Begeisterung deine Beiträge gelesen, in denen du im letzten Jahr ein interessiert kritisches Auge, sage ich mal, auf die Entwicklungen einiger gesellschaftlicher Phänomene geworfen hast. Lass uns doch einfach mal einige deiner Gedanken in den letzten 12 Monaten Revue passieren. Zum Beispiel ab Mitte Dezember 2020 ging der 2. Lockdown los und du hast gleich das Thema "Warum jetzt alle puzzeln" aufgeworfen. Titel fand ich super, aber warum haben denn alle gepuzzelt?
Ja, das ist mir aufgefallen über eine andere Plattform, nämlich Instagram, dass auf einmal Menschen, die sich Influencer nennen und in Mode, Kosmetik unterwegs sind, auf einmal ihre ganzen Puzzle geteilt haben. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und festgestellt, Ravensburger zum Beispiel verkauft unfassbar viele Puzzle, allen voran das 1000-Teile-Puzzle. Und jetzt könnte man ja meinen, mein Gott, es ist dunkel, den Menschen ist langweilig, sie können nichts machen. Das ist vielleicht ein bloßer Zeitvertreib. Aber psychologisch ist es viel mehr als ein Zeitvertreib gewesen und eigentlich einer der deutlichsten Hinweise zu dem Zeitpunkt, dass wir extrem weit vom New Normal entfernt gewesen sind. Also das Puzzle ist psychologisch eine Art Übergangsobjekt in der Krise gewesen. Wie muss man das verstehen? Unser Alltag war im Lockdown ja extrem zerpflückt. Also wir konnten im Grunde nur sehr schwer unsere Struktur aufrechterhalten. Vielen Menschen ist es schwer gefallen, morgens zu duschen, sich zu schminken, anzuziehen. Nicht umsonst haben wir die Jogginghosen-Mode entwickelt, ne? Unten nur Jogginghose, oben gestylt. Und tatsächlich ist in der Modebranche ja auch so gewesen, dass diese Jogginganzüge einen riesigen Hype erfahren haben. So, wir wussten jetzt auch nicht, können wir den nächsten Urlaub planen? Was ist mit Silvester? Wie viele Freunde könnten wir einladen? Ne? Können wir eine Hochzeit feiern? Wie geht's mit dem Homeschooling weiter? Das wurde zum Teil wöchentlich, zum Teil täglich, zum Teil stündlich. Also mein jüngster Sohn hatte oft nicht gewusst, ob der am nächsten Tag jetzt ins Homeschooling muss oder vielleicht doch Präsenzunterricht hatte, wurde das geändert. So, und diese Sehnsucht nach einer Struktur war etwas, was uns massiv umgetrieben hat. Jetzt kommt das Puzzle. Das Puzzle ist seelisch ein zerlegtes Ganzes. Und genauso hat sich unser Innenleben auch angefühlt, zerpflückt im Grunde. Und symbolisch konnte man damit etwas machen, was uns im Alltag nicht gelungen ist. Also wir konnten uns einen neuen Rahmen schaffen. Das so puzzeln nämlich die Menschen, die machen fast alle zuerst den Rand. Das war natürlich das, was wir im Alltag gerne haben wollten. Dann konnten wir eine einfache, ineinandergreifende Struktur damit bedienen. Und zwar ineinandergreifend. Es funktionierte auf einmal wieder. Es war nicht zerpflückt. Und als drittes entsteht zum Schluss ein schönes Bild. Quasi eine kleine Vision. All das hat uns gefehlt. Und jetzt kommt der nächste Vorteil. Anders als in unserem Alltag konnten wir im Puzzeln unser Leben wieder in den Griff nehmen. Der Hype ist natürlich auch jetzt schon wieder vorbei, aber damals war das echte Seelenhygiene und das war wirklich klasse.
Nachdem das etwas abgeflaut war, sagen wir so im April, warst du dann selbst auch etwas gedämpfter, hatte ich den Eindruck. Zum Ausdruck kam das mit dem Beitrag stillgelegt und selbst sediert, warum uns Corona so müde macht. Mhm. Danach habe ich dann erstmal meinen Weinkühlschrank nicht mehr aufgefüllt als persönliche Konsequenz. Aber was war da für dich die zentrale Aussage aus bei dem Artikel?
Also am Anfang haben wir immer nach Hoffnung gesucht und nach weiter so. Und irgendwann ist es natürlich seelisch zu viel gewesen. Die Menschen haben vor allen Dingen, und das ist auch eine gesunde Reaktion, versucht, das Ganze zu überstehen, indem sie sich sediert haben. Das ging auf der einen Seite, wie du schon aufgegriffen hast, ganz gut mit Alkohol, der ja auch riesige Umsatzentwicklungen gemacht hat, also ein Corona-Gewinner ist. Aber auch das Fernsehen und natürlich die Streaming Dienste waren Corona-Gewinner und damit konnte man sich eben sedieren, aus der realen Welt aussteigen. Das war zumindest im zweiten Lockdown sehr, sehr stark so. Im ersten war es ein bisschen anders. Da haben wir da auch noch Strukturen gesucht. Aber die glückliche Selbstsedierung war eine seelische Funktion, die uns die Medien und der Alkohol geliefert haben. Podcasts gehören da auch ein bisschen zu. Insofern, das sehen wir ja auch, Podcasts sind auch Krisengewinner. Insofern war das auch eine kluge Entscheidung, nicht die ganze Zeit zu hoffen, jetzt geht's weiter. Wir können halt unser Aktionspotenzial nicht die ganze Zeit auf Halde halten und so haben wir uns ein bisschen sediert. Und Sedierung, das wissen wir auch aus der Medizin, macht natürlich auch ein bisschen müde.
Der interessanteste Artikel war für mich dann aber tatsächlich der, den du danach geschrieben hast. Da ging es darum, warum die Zerstückelung des Zusammenhangs eines unserer größten Probleme ist. Was war dir bei dem Artikel besonders wichtig?
Ja, der Artikel, da hast du recht, ist gerade in der CX-Community richtig abgegangen. Also hat auch sehr viel Diskussion und Aufmerksamkeit erzeugt. Und der Untertitel ist ja und unsere gesamte Kultur eine Silokultur ist. Also da habe ich herausgestellt, dass ursprünglich Menschen und das Seelische in einem Zusammenhang stehen. Ich habe ein bisschen theatralisch mit dem Urknall angefangen und gesagt, okay, am Anfang war alles zusammen und dann driftet es immer weiter auseinander. Wir neigen in unserer Kultur im Moment ein bisschen dazu, unsere Entscheidungen so zu sehen, als ob sie nicht irgendwie in einer Komplexität stehen, sondern als ob man sie für sich sehen könnte, als ob man alles drumherum ausblenden könnte. Und zum Teil zerstückeln wir den Zusammenhang sogar aktiv. Also Corona, Klimaschutz, Unternehmen, Kunden, Mitarbeiter, wir tun so, als ob das alles nichts miteinander zu tun hätte. Aber das ist natürlich ein Konstrukt, so zu tun, als ob das nichts miteinander zu tun hätte. Denn eigentlich, wenn man mal jetzt nur auf den Unternehmensbereich schauen würde, ist es ja so, dass zum Beispiel der Kunde mit allen Unternehmensbereichen zu tun hat. Also sozusagen, ja, CX, das ist so ein separater Bereich, da kümmert sich eine Abteilung drum, ist ja ein bisschen schwierig, denn konsequent zu Ende gedacht, existiert das Unternehmen und letztlich jede Abteilung ja nur wegen des Kunden. Diese Abhängigkeit, wenn man jetzt mal wieder die psychologische Brille aufsetzt, ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn du dir jeden Tag klar machen musst, dass du eigentlich nur wegen deines Kunden existierst, dann entwertet das dich ein bisschen selbst und du möchtest ja eine eigene, komplett unabhängige Bedeutung dafür haben. Das gilt natürlich für jeden Unternehmensbereich. Deswegen schieben wir das im Alltag immer so ein bisschen weg. Ich habe in der Zeit auch einen Auftrag gehabt, da sollte ich einen Vortrag halten und der lautete, wie zaubere ich die Kundenperspektive in mein Unternehmen? Und das war der Abschlussvortrag einer Tagung eines größeren Unternehmens und die haben mich beauftragt und gesagt, ja, der Kunde, der kommt bei uns immer so zu kurz. Gut, also habe ich den Vortrag da gehalten und ich habe, Peter, ich habe ganz schreckliche Bewertungen dazu bekommen. Also es waren exzellente Bewertungen dabei. Da gab es wohl Menschen, die gedacht haben, Kunden könnten vielleicht wirklich wichtig sein für unser Unternehmen. Es war ein direktes Kundengeschäft. Und es waren welche dabei, die ganze Zeit gesagt haben, ich weiß jetzt nicht, was das mit mir zu tun hat. Oh, ja. Und das spiegelt natürlich genau diese Zerstückelung so ein bisschen wider. Ne? Jetzt fand ich aber wichtig an dem Artikel, dass es sich nicht nur auf Silostrukturen in Unternehmen bezieht, sondern dass wir das Ganze eigentlich noch größer denken müssen, nämlich zum Beispiel, wenn wir auf die Mitarbeiter im Corona gucken. Ne? Also da ist es so gewesen, dass eigentlich bisher so Familie und Privates komplett vom Job getrennt wird. Ne? Also auch da wird es eigentlich immer zerstückelt. Corona wird vom Klimakrise getrennt, ne? Unser Körper vom Geist. Wir reden zwar dauernd von Ganzheitlichkeit, aber das ist echt eine Floskel. Wenn man mal die ganzen Themen im Alltag anguckt, dann zerstückeln wir alles. Ne? Mensch von Familie, Unternehmen von Kunden, Corona von Klima, Symptome vom Sinn. Also Symptome jetzt auf der körperlichen Ebene wieder. Ne? Ja, und der Grund dafür ist, dass uns das bequemer ist, dass wir uns wichtiger vorkommen und dass wir Angst vor dem kompletten Zusammenhang haben, weil uns das verrückt machen könnte.
Wäre es nicht auch eine persönliche Überforderung, wenn ich wirklich immer alle einzelnen Elemente meines Problemumfeldes immer ganzheitlich betrachte? Kann ich das überhaupt?
Ich kann es nicht und es ist schön, dass du das fragst, weil ich das als einen der zentralen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen, nicht zwischen Männern und Frauen, das wäre mir natürlich zu einfach, gerade auch in meinem neuen Buch schreibe, dass die Komplexität der Zusammenhänge etwas ist, was Frauen umtreibt, weswegen sie auch oftmals so schlecht abschalten können, weil sie immer noch was mitdenken. Und weil sie vielleicht auch Dinge mitdenken, die manchmal dann nicht direkt zum Ziel führen, die aber auf der anderen Seite manchmal klug sind, mit zu bedenken.
Und wir Männer machen es uns einfach, kann ich eh nicht verstehen, konzentriere ich mich auf das, was ich gerade kapiere.
Ja, genau. Und halt das andere erst auch mal außen vor. Das ist ja auch eine kluge Sache. Also man darf das ja nicht werten und sagen, das eine ist schlecht und das andere ist gut, sondern es ist eben erstmal beschrieben, wir zerstückeln den Zusammenhang und um es uns einfacher zu machen, holen uns aber hintenrum viele, viele Probleme, gerade wenn es um Klimaschutz, Corona, aber eben auch, wenn es um Kundenfokussierung in Unternehmen geht. Und mein Schlussplädoyer war ja auch zu sagen, klar, das kann stressen mit dem Zusammenhang, aber so Aha-Erlebnisse, was alles mit was zu tun haben könnte, machen auch unglaublich viel Spaß und können echt viel Freude machen. Und das ist ja immer mein Thema, zu sagen, wenn es uns Freude macht, dann fällt es uns auch leichter, als wenn es uns Unlust macht, Angst macht oder wir Sorge haben darüber, eben verrückt zu werden.
Ich finde ja tatsächlich auch, dass das Thema Kunde in Unternehmen ein so spannendes Thema ist und auch ein so vereinendes Thema über unterschiedliche Silos hinweg, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, es im Silo zu belassen und nicht nach links und rechts zu schauen, weil richtig spannend wird das Thema Kunde eben im Zusammenspiel. Ich glaube, dass auch grundsätzlich in den Unternehmen das als Thema erkannt ist und dass Unternehmen sich schon viel Mühe geben, dieses Silo-Denken mehr oder weniger erfolgreich zu überwinden. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir durch das Homeoffice ja sowas wie Group Thinking oder gemeinsame Veranstaltungen so ohne weiteres gar nicht mehr herstellen können, weil jetzt die Plattformen fehlen. Glaubst du, dass das Homeoffice ein massiver Verhinderer jetzt der Überwindung von Silo-Grenzen sein könnte oder siehst du das nicht so?
Die Antwort auf die Frage ist natürlich wie bei Psychologen fast immer ein klares Jein. Ne? Also ich finde, dass das Homeoffice auf der einen Seite den Blick auf die Zusammenhänge geöffnet hat. Den Blick darauf, dass eine Frau, ein Vater ohne die Kinder nicht existiert, nicht arbeiten kann, ohne die Familie, ohne das Private nicht existiert. Ich finde, es hat den Blick darauf geöffnet, wie stark eigentlich ein Familienleben oder ein gutes Privatleben, eine gute Partnerschaft Einfluss auf den Job haben kann. Ja, das haben wir auch in unseren Employer Branding Studien immer wieder herausgefunden, dass wenn jemand einen Job verliert, aber im privaten Umfeld gesichert ist, dass er schneller wieder auf die Beine kommt oder umgekehrt, wenn er einen Job hat, in dem er gesichert ist und das Private bricht einem weg, einen das retten kann. Wenn beides gleichzeitig wegbricht, ist es besonders schlimm. So, das heißt, im Grunde kann man an dem Homeoffice sehen, Kinder können nicht immer wegdelegiert werden. Es ist eine künstliche Trennung zwischen Job und Familie. Und wir konnten am Homeoffice auch sehen, dass Dinge, die vielleicht vorher als ineffizient gesehen wurden, also mal eben ein Kaffeeplausch mit dem Kollegen oder auch das Nervige der Kollegen, die einfach mal reinkommen und einen stören, dass das durchaus effiziente Momente sind, die Kreativität fördern und die sich nicht immer wegökonomisieren lassen. Und deswegen ist es für mich auch eine Chance, zu sehen, es gibt Zusammenhänge, die uns das Homeoffice erstmal überhaupt bewusst macht. Natürlich brauchen wir dann ganz neue Arbeitskonzepte, um Gemeinschaften auch zu fördern.
Und wie glaubst du, müsste dann so ein New Normal aussehen, das sowohl die Bedürfnisse der Mitarbeiter abbildet und gleichzeitig auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl oder Wertegemeinschaften im Unternehmen fördert?
Also erstmal halte ich es hier mit Julian Kowski, die ich hier gerne zitiere. Die sagt, wir brauchen kein New Normal, wir brauchen ein Good Normal. Und das finde ich ganz toll. Sie sagt auch immer, Good is the New New. Und wir brauchen im Grunde...
Das ist immer gut, finde ich.
Ja, aber die Frage ist ja, sind es wirklich neue Bedürfnisse, die abgebildet werden müssen oder die angesprochen werden müssen? Ist es ein neues Gemeinschaftsgefühl? Ist es eine neue Wertegemeinschaft? Oder sind es nicht eigentlich Themen, die wir schon ganz lange haben? Gehört zu einer guten Arbeitsatmosphäre nicht immer dazu, dass man an bestimmten Stellen ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann, dass man erkennen kann, dass es sinnvoll ist, dass man sich mit den Werten des Unternehmens identifizieren kann, sagen kann, ja, da stimme ich zu, da bin ich dabei. Oder ist es nur ein Job, der einem irgendwie ein bisschen Geld bringt? Na klar, das ist alles Klagen auf hohem Niveau, weil wir natürlich schon jetzt, du und ich, schon bestimmte Jobs haben und jetzt nicht am Fließband stehen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade über diese Homeoffice-Situation, über die Situation, dass sich etwas verändert hat, deutlich wird, wir sind soziale Wesen, wir brauchen Menschen, wir müssen da mehr drüber nachdenken und wir können uns nicht nur digital treffen, wir brauchen ab und zu auch Körperkontakt, Menschen brauchen Menschen und Körperkontakt kann auch auf kommunikativer Ebene im Sinne sein, man streitet sich. Und das fehlt uns eben auch und das ist eben kein Leerlauf, sondern bestimmt die Positionen in den Unternehmen. Und so verrückt das klingt, wir brauchen Auseinandersetzungen in den Unternehmen und es macht uns nicht langsamer, es behindert uns nicht, wie wir das immer gedacht haben, sondern es bringt uns auch nach vorne.
Und die Auseinandersetzung bezieht sich dann auf mehr oder weniger sämtliche Kanäle, die zur Verfügung stehen, also die digitalen genauso wie die persönlichen Meetings, die Townhall-Meetings und solche Geschichten? Oder sagst du, für die Auseinandersetzung ist es letztendlich dann doch nochmal besser, eine physische Anwesenheit der Beteiligten und Streitenden und Diskutierenden zu haben?
Ich glaube, für die Auseinandersetzung im positiven wie im negativen Sinne müssen wir jetzt zumindest ab und an auch mal physisch sehen in Unternehmen. Das halte ich für sehr relevant, weil man über dieses Körperliche sowohl den positiven wie auch den negativen Vibe besser ausagieren kann. Das glaube ich in jedem Fall. Wir sind körperliche Wesen. Wir sind eben nicht nur rein geistig. Wir haben auch einen Körper, der genauso wichtig ist wie der Kopf.
Dann lass uns doch noch mal genau bei den Kunden und deren Customer Experience nachschauen, weil ich meine, wir haben jetzt gesehen, Jeder wurde aus seiner normalen Lebenssituation ein bisschen rausgerissen, hat vielleicht auch andere Wertigkeiten in seinem Leben festgestellt, bei sich selber festgestellt. Und in der Konsequenz bedeutet es ja auch, dass ich möglicherweise auf vieles, was mir vorher ganz normal erschien und positiv erschien, jetzt anders drauf schaue. Schauen heute Kunden grundsätzlich anders auf Unternehmen als vor Covid?
Tendenziell glaube ich das weniger. Ich glaube, dass sich viele Dinge, die vor Covid angefangen haben, gezeigt haben, weiter verstärkt haben. Vielleicht war das ein bisschen ein Brandbeschleuniger an der einen oder anderen Stelle. Das Stichwort ist natürlich klar, E-Commerce, Online-Shopping, überhaupt alles online zu machen. Das ist ein riesiges Thema, das sagt ja im Grunde auch jeder. Aber es ist eben so, dass die Dinge, die wir vor Covid gesehen haben, jetzt auch immer noch relevant sind und sich verstärkt haben. Also im Grunde gibt es drei Fragen, die die Menschen sich stellen bei Unternehmen, wenn man sie mal so zusammenfassen würde. Die erste ist, gibt es das auch online? Die zweite ist, gibt es das auch in grün? Also Nachhaltigkeit, Regionalität und so weiter. Und die dritte ist, gibt es das auch für mich persönlich? Und da greifen wir natürlich einen Trend auf, der von der Individualisierung, die schon in den 90er Jahren angefangen hat, über die Personalisierung, ne, dass man also Produkte personalisieren lassen kann, hin in die komplette Einzigartigkeit. Und da sind wir bei den Second-Hand-Trends und den Do-it-yourself-Trends, also wo es dann wirklich nicht nur in die Personalisierung, sondern in die Einzigartigkeit geht. Das sehen wir bei der Gen Z ja ganz, ganz deutlich. Die bestellen sich dann eben T-Shirts aus Amerika, die Secondhand sind, die es eben nur ein einziges Mal gibt. Oder in den Großstädten sind vor den Secondhand-Läden die größten Schlangen mit Jugendlichen.
Ja. Ich meine, Secondhand ist jetzt eine bestimmte Branche, aber gibt es vielleicht auch so grundlegende Regeln, die für alle Unternehmen auch gelten mögen, wie sie diese Trends idealerweise auch in ihrer Kommunikation dann aufgreifen können?
Ja, du sagst, es ist eine bestimmte Branche, aber wir sehen es ja zum Beispiel auch in der Kosmetikbranche, ne? Zu sagen, ganz bestimmte Cremes nur noch für deine Haut. Dann bei den Lebensmitteln ist der Trend riesig zu sagen, ganz genau zu sagen, wie ist deine Metabolik und was genau darfst du essen und so weiter. Aber zurück zur Kommunikation. Ja, ich denke, dass wir hier einige Sachen finden können, wie Unternehmen, auch die sind sicher nicht neu, ne, aber zeigen sich nochmal durch Covid so deutlich. Was ich glaube, was das Wichtigste ist, gerade auch für den CX-Bereich, ist zu sagen, weg von Einwegbotschaften. Ne? Also der Einwegtrend ist in jeder Hinsicht vorbei. Wir brauchen gegenseitige Inspiration. Also auch das ja viel diskutiert, wo können Kunden sich wie einbringen. Aber warum nutzt man das nicht auch stärker als generelle Kommunikation? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass wir, was ja dann viel verstanden wird, wir machen Influencer-Marketing. Ich halte Influencer-Marketing auch für eine sehr große Einbahnstraße. Da können zwar die Menschen dann mit den Influencern in Kontakt treten, aber in der Regel reden sie damit auch nicht mit dem Kunden selber. So, was ich auch meine mit Einwegkommunikation, wenn man zum Beispiel online was bestellt, dann sind viele Unternehmen jetzt doch schon so weit, dass sie die Digitalisierung so im Griff haben, dass es einigermaßen vernünftig abläuft, solange bis was schief geht. Also, wenn was zurückgeschickt werden muss, wenn was kaputt ankommt, wenn eine Rechnung irgendwie eine falsche Nummer drin hat oder sonst irgendwie was, dann wird's eine Katastrophe. Dann telefoniert man hin und her, erreicht niemanden mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe an der Stelle. Und das meine ich auch mit Einweg. Ja, ich habe eine Einwegschiene in der Digitalisierung aufgesetzt und habe nicht mehr die Möglichkeit eingeräumt, dass Menschen auch mit Menschen kommunizieren. Ja, und dann vielleicht das Dritte. Was relevant ist, ist, oder es ist das Zweite, ne? Was relevant ist, dass die Unternehmen aufhören müssen, sich so selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eigentlich eine alte Message, die aber wirklich eng auch mit diesem Einwegkanal zusammenhängt. Unternehmen neigen dazu zu sagen, wir sind die Besten, wir können das oder wir haben einen Preis gewonnen. Und das ist für die Menschen in der Regel nicht relevant. Bestenfalls als Postrationalisierung zu sehen, dass sie eben ein Unternehmen haben, dem auch andere Menschen vertrauen. Aber dieses sich selbst in den Mittelpunkt stellen, das haben die meisten Unternehmen wirklich noch nicht gut gelernt. Und auch das gehört, wenn man es dann ganz genau diskutieren würde, wahrscheinlich in die Einwegstrategie mit rein.
Wenn du jetzt mal an Kundenerlebnisse ganz konkret denkst, und ich meine jetzt nicht die digitalen, sondern die analogen, die relativ lange gar nicht oder nur unter ganz erschwerten Bedingungen stattfanden. Gibt es da einen Nachholeffekt und eine Erlebnisgier der Kunden? Beobachtest du das bereits? Oder sind die Menschen noch sehr zurückhaltend? Also, weil ich habe gedacht, ich hätte viel mehr Gier und bin gar nicht so gierig drauf, ganz viele Menschen im Einzelhandel zu treffen.
Ja, das finde ich toll, dass du das so sagst. Das trifft nämlich auch unsere Erfahrungen. Also die Hoffnung war ja so ein bisschen, ne, dass jetzt alle irgendwie in die Geschäfte rennen und sich halb tot kaufen. Ne? Das muss man ja schon so fast sagen. Und das basiert aber, glaube ich, auf einer Annahme, die wir in der Psychologie nicht so ganz teilen können. Nämlich, dass Gier das Gegenteil von Verzicht ist. Also Erlebnisgier, Kaufgier, Kaufrausch, ne? Rausch und Gier sind ja auch sehr nah aneinander. Und psychologisch ist das Gegenteil von Gier eben Geiz. Und das hängt zusammen, dass eben die Menschen eigentlich ganz viel für ganz wenig bekommen wollen. Und dann macht es ganz viel Sinn, dass die Leute jetzt nicht nach diesem Verzicht losrennen, dem vermeintlichen Verzicht, den ja vielleicht auch gar nicht alle als Verzicht empfunden haben, losrennen und ganz viel nachholen und kaufen, sondern dass sie das immer noch sehr punktuell, sehr gezielt, sehr genießerisch und mit sehr viel Besinnung machen. Das wäre zumindest das, was ich erleben kann, dass man dann in ausgewählte Geschäfte geht, dort sich auch länger aufhält, durchaus auch etwas mehr kauft, aber eben nicht von Geschäft zu Geschäft rennt und ganz viel einkauft und mit jede Menge Tüten nach Hause rennt.
Abschließend, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen, würde mich noch deine persönliche Einschätzung interessieren. Ist denn die Welt wirklich anders geworden nach Covid oder werden wir uns ganz schnell wieder in diese alten Muster zurechtschaukeln? Was wird anders?
Also ich würde sagen, sie ist anders geworden und also ein Jahr, aber schaukeln wir uns wieder zurück, auch ein Jahr. Also ich glaube, wir haben uns noch nie so deutlich wie jetzt oder uns ist bisher noch nie so deutlich wie jetzt geworden, wie fragil wir sind, wie vulnerabel wir sind, wie schnell das alles vergänglich sein könnte. Ich glaube, das hat uns schon getroffen. Am meisten natürlich die Menschen, die am härtesten betroffen waren, die vielleicht wirklich krank geworden sind, die alles verloren haben. Gleichzeitig merkt man, dass die Menschen wieder reisen, wieder kaufen, es eigentlich noch nicht mal eine Überreaktion, die wir ja gerade besprochen haben, gibt, sondern relativ normal wieder so weitermachen wie vorher mit kleinen Änderungen. Und um vielleicht den Anfang aufzugreifen, ne, Krise als Chance, ne, Krise ist vor allen Dingen für die als Chance zu sehen, die am stärksten betroffen waren, solange sie es überlebt haben und es nicht komplett existenziell geworden ist. Da ist vielleicht die größte Veränderung zu merken. Und ich glaube, bei den allermeisten anderen ist es so, dass viele Dinge wieder sich einschleifen werden. So leicht verändern wir uns eben dann doch nicht.
Vielen herzlichen Dank, liebe Ines. Das war super spannend, mal aus einer Psychologensicht nochmal über die letzten 18 Monate drüber zu gehen und zu überlegen, was das in Konsequenz bedeutet für Unternehmen und für das Customer Experience Management. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Gedanken.
Sehr gerne, lieber Peter.
Das war Ines Imdahl, Diplompsychologin, Mitinhaberin und Geschäftsführerin von Rheingold Salon, einem der renommiertesten Marktforschungsinstitute in Deutschland, das sich auf tiefenpsychologische Forschung spezialisiert hat. Damit endet die 46. Ausgabe von CX Talks. Ich hoffe, sie hat Ihnen so gut gefallen wie mir. Falls Sie es bislang noch nicht getan haben, wäre das jetzt ein idealer Zeitpunkt, den Podcast zu abonnieren oder uns Feedback zu geben. Und damit sind wir am Ende angelangt. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie auch in der nächsten Folge zu. Ich freue mich auf Sie. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management.
Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.